Ich werde über Erich Fromms Judentum sprechen, sein ganz spezielles. Sigmund Freud schrieb Folgendes an seinen Schüler und Freund Karl Avraham: Seien Sie tolerant und vergessen Sie nicht, dass Sie es eigentlich leichter als jung haben, meinen Gedanken zu folgen, da Sie meiner intellektuellen Konstitution durch Rassenverwandtschaft näher stehen, während er als Christ und Pastorssohn nur gegen große innere Widerstände den Weg zu mir findet. Umso wertvoller ist dann sein Anschluss. Ich hätte beinahe gesagt, dass erst sein Auftreten die Psychoanalyse der Gefahr entzogen hat, eine jüdische nationale Angelegenheit zu werden. Wir sollten allerdings nicht vergessen, wie ambivalent Freud dem Judentum gegenüberstand. Er selbst hat sich Zeit seines Lebens als Jude betrachtet, also zwar als einen gottlosen Juden, wie er selbst in einem Brief geschrieben hat, aber immerhin. Die Religionsgesetze aber hatten in seinem Leben mitnichten keinen Platz. Und er soll sogar seiner Frau verboten haben, sich an diese zu halten. Religion, so ein Versuch meinerseits, den freudschen Standpunkt mit freudschen Worten zu beschreiben, sei doch eigentlich nur ein Narzissmus der kleinen Differenzen zwischen den Menschen, wie er in Das Unbehagen in der Kultur geschrieben hat. Und dennoch glaubt ein bekannter Historiker und Freud-Forscher, dass dieser selbst, Zitat, im tiefsten Herzen davon überzeugt war, dass die Psychoanalyse selbst eine weitere, ja, wenn nicht die letzte verwandelte Ausprägung des Judentums sei. Und diese Annahme wird auch durch Freuds Tochter Anna bestätigt, die im Jahre 1977 in einem an die Hebräische Universität gerichteten Brief die Sache in einer gewissen Radikalität noch einmal auf den Punkt brachte, indem sie darin die Psychoanalyse als eine jüdische Wissenschaft betitelte. Gershom Scholem definiert in seiner Autobiografie Von Berlin nach Jerusalem abwertend und in einem doch eher spöttischen Ton den Kreis um Max Horkheimer, der später unter anderem unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt werden sollte, als eine der, so wörtlich, bemerkenswertesten jüdischen Sekten. Und der große Soziologe und Gegenspieler von Teddy Adorno, René König, schrieb in einem Beitrag, Zitat, jetzt weiß ich wenigstens, was Soziologie ist. Soziologie ist eine jüdische Sekte. Was soll uns das nun sagen? Also bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte mit diesen Zitaten keineswegs antisemitische Stereotype bedienen. Nichts läge mir ferner. Was Sie hier hörten, verehrte Damen und Herren, sind vielmehr Zitate, ja, sind Stellungnahmen, die die verschiedenen Disziplinen nicht als Fremdzuschreibung beschreiben, sondern von Vertreterinnen der jeweiligen Disziplin stammen und insofern als Selbstzuschreibung zu verstehen sind. Schauen wir uns die Disziplinen nun ein wenig genauer an, so stellen wir fest, dass jene, also die Psychoanalyse, die kritische Theorie, als auch die Soziologie, diejenigen waren, die Erich Fromm nicht nur stark geprägt hatten, sondern ihn teilweise auch Zeit seines Lebens begleiteten. Und dies gilt natürlich insbesondere für die Psychoanalyse. Auch wenn er im Alter von 26 Jahren mit der jüdischen Observanz, das heißt mit dem Leben, das sich auf die Religionsgesetze ausrichtete, gebrochen hat, so war dies für ihn stets präsent. Zeitlebens stellte das Judentum für Fromm einen Quell der Inspiration dar und wie wichtig dieses war, ist meines Erachtens kaum zu überschätzen. Unterschätzen. Ja. Er hatte sich, und so könnte man sagen, also von der einen zur anderen Sekte, beziehungsweise von der einen zur anderen jüdischen Sekte, entlang gehangelt. So verfasste er zum Beispiel noch im hohen Alter ein Buch, in dem er sein Verständnis der Bibel zum Ausdruck brachte. Es ist ein Midrasch, so nennt man die rabbinische Auslegung, der ganz besonderen Art. Denn neben der klassischen religiösen Ausbildung fanden hier auch psychoanalytische und soziologische Ansätze, für die Fromm ja bekanntlich berühmt wurde, Einzug. Ihr werdet sein wie Gott, so der Titel des Buches, ist die Deutung der Bibel im Sinne eines radikalen Humanismus und stellt gleichzeitig sein religiöses Vermächtnis dar. Rabbiner Arthur Herzberg charakterisierte Fromm infolge dieses Buches dann als einen säkularen humanistischen Rabbi und reihte ihn damit in die Tradition eines jüdischen Rebellen wie Spinoza und Freud ein. Fromm hätte diese Zuordnung sicherlich einerseits geehrt. Andererseits aber hätte er diese entschieden von sich gewiesen, denn er selbst sah sich nach wie vor in der jüdischen Tradition seiner Lehrer stehen und eben nicht als einen Rebell. Er beschrieb seinen Standpunkt zum Judentum sowie zu seinen jüdischen Lehrern in der Einleitung dieses Buches folgendermaßen. Da ich selbst kein praktizierender oder gläubiger Jude bin, stehe ich natürlich auf einem völlig anderen Standpunkt als Sie, und ich würde um nichts in der Welt wagen, Sie für die in diesem Buch geäußerten Ansichten verantwortlich zu machen. Und doch sind meine Auffassungen aus Ihrer Lehre erwachsen, und es ist meine feste Überzeugung, dass die Kontinuität zwischen Ihrer Lehre und meinen Ansichten nirgends unterbrochen ist. Das Judentum, so meine These, stellt eine notwendige Bedingung zum ganzheitlichen Verständnis Erich Fromms dar. Und im Folgenden möchte ich Ihnen jedoch nicht weiter mit den jüdischen Momenten bzw. Wurzeln irgendeiner Disziplin kommen. Ich möchte des Weiteren auch nicht Erich Fromm mit einer jüdischen Brille lesen oder deuten. Wer sich aber dafür interessiert, dem sei der Aufsatz von Eliot Gertel, Fromm, Freud and Midrash, ans Herz gelegt. All das würde also viel zu weit führen und ist auch nicht Gegenstand dieser Tagung hier und heute. Was ich nun vorhabe, ist Folgendes. Ich möchte Ihnen Erich Fromms Jahre, in denen er observant lebte, näher bringen. Und dabei beziehe ich mich insbesondere auf dessen zwei wichtigsten Lehrer, den bereits erwähnten Dr. Nehemia Anton Nobel. Rabbiner Dr. Nehemia Anton Nobel, der in Frankfurt einen, wie bereits gehört, neuorthodoxen Standpunkt vertrat, sowie Rabbiner Salman Baruch Rabinkow, dessen Judentum als eine Art Melange zu verstehen ist, aus zeitweiligem Zionismus, Sozialismus und der Renaissance eines nun bürgerlich gewordenen Chassidismus. Durch deren beider herausragender Persönlichkeit sowie durch deren Vermögen, auf die Bedürfnisse und Fragen junger Menschen adäquat zu reagieren, scharten beide einen Kreis junger Intellektueller um sich, von denen viele später noch Geschichte schreiben sollten. Die Lehren dieser beiden Männer betrachte ich als den Ursprung einer lebenslangen Kontinuität bei Fromm, die sich dennoch immer im Wandel befand. Und hierzu gilt es, die explizit jüdischen Stationen des jungen Erich Fromms nachzuzeichnen, und auf diese Reise möchte ich Sie nun einladen, mitzukommen. Erich Fromm wurde, wie bereits gehört, im März 1900 im Frankfurter Westend geboren. Sein Urgroßvater, der Rabbiner Seligmann Bär Bamberger, konnte seine Ahnenreihe sogar bis zu Rashi, also den wichtigsten Bibelkommentator, der aus dem 11. Jahrhundert kommt, zurückverfolgen. Wie bitte?
Das machen alle.
Ja, klar. Genau, dieser Seligmann Bär Bamberger war also ein sehr wichtiger Mann, und er galt als eine der wichtigsten Koryphäen und Instanzen auf dem Gebiet der Halacha, also diesem jüdischen Religionsgesetz. Und wir haben ja auch gerade von Johannes Heil gehört, diese Debatte um diese Austrittsgemeinde. Da hat Hirsch, dieser Rabbiner aus Frankfurt, den Würzburger Rav, also seinen Urgroßvater, kontaktiert, und der hat dieses halachische Gutachten für die Austrittsgemeinde verfasst. Also er war wirklich die halachische Instanz damals in Deutschland. Sein Leben und Wirken war der Gegenentwurf zu den im 19. Jahrhundert aufkommenden jüdischen Reformen, wie sie soeben von Professor Heil skizziert worden sind. Fromm selbst hat in verschiedenen Interviews am Ende seines Lebens immer wieder betont, nicht nur, wie wichtig der jüdische Einfluss für ihn gewesen sei, sondern auch, dass er in einer, so wörtlich, mittelalterlichen jüdischen Welt aufgewachsen sei. Wie sie sein Urgroßvater übrigens repräsentierte. Hier sieht man, wie Fromm studiert in jungen Jahren mit seinem Großonkel Ludwig Krause, der ja bei den Fromms auch mitgewohnt hat. Zwar besuchte Fromm eine öffentliche Schule in Frankfurt, doch die Geschichten aus dem Talmud und das Studieren eben jenes stellten ein integraler Bestandteil seines Alltagslebens dar. Diese Welt war ihm seinen Worten zufolge wesentlich vertrauter als beispielsweise das geschäftige Leben auf der Zeil. Dabei scheint er jedoch vergessen zu haben, dass er neben dieser mittelalterlichen Welt noch von anderen Judentümern stark beeinflusst worden ist. Und genau diesen von ihm vergessenen Judentümern möchte ich mich nun widmen. Auch wenn Fromm später aufhörte, observant zu leben, brach er jedoch niemals mit dem Judentum. Und das möchte ich an dieser Stelle betonen. Noch im Jahre 1977 schrieb er beispielsweise an seinen engen Jugendfreund, dem Religionsphilosophen Ernst Simon, folgende Worte. If you say, I have turned away from the Jewish tradition, this is true and not true, depending what is meant by the sentence. If you say, I have turned away from the life of a practicing Jew, which I led until the end of my 20s, you are of course right. But my interest in and love for the Jewish tradition has never died, and nobody can talk to me for any length of time who will not hear a Talmudic or Hasidic story. Irgendwann jedoch wurde das alte orthodoxe Judentum dem jungen Erich Fromm zu eng. Die religiöse Strenge, die sich ja vom Urgroßvater bis hin zur Familie Fromm erstreckte und die sich nicht nur im Ritual besonders bemerkbar machte, sondern gleichzeitig auch alle Facetten des alltäglichen Lebens massiv beeinflusste, versuchte der junge Erich Fromm in präpubertärer Manier zu entkommen. Als Fluchthelfer, wie er von Rainer Funk in dessen Bildbiografie beschrieben wird, treffen wir auf Fromms ersten wichtigen Lehrer, Dr. Nehemia Anton Nobel. Wo er für Fromm einen Ausweg aus dem zu eng gewordenen Judentum bot, indem er dessen Judentum öffnete, bot der anderen wiederum eine Art Rückkehr zu ihrem Judentum. Auf Hebräisch heißt das Tshuva. Am Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte sich eine regelrechte Jugendbewegung, die das Judentum neu für sich entdeckte. Und noch vor Martin Buber stand Nehemia Anton Nobel für viele junge Juden für diese Art Wiederentdeckung ihres verloren gegangenen Judentums, eine Art jüdischen Renaissance. Infolge der Aufklärung und jüdischen Emanzipation im 19. Jahrhundert entsprang die Hoffnung auf bürgerliche Freiheit sowie gleiche Rechte auch für Juden. Es bildete sich eine breite Schicht von bildungsbürgerlichen Haushalten, die vermehrt einen liberal assimilierten Standpunkt einnahmen und von deren ursprünglichen Judentum kaum noch etwas zu finden war. In meinem wohlhabenden, gebildeten, musikfreudigen Elternhaus hatte ich vom Judentum nichts gehört, gesehen oder erlebt. Kein Wort Hebräisch, kein Fest, außer Weihnachten, keine Synagoge und keine Bar Mitzwa. So beispielsweise beschrieb Ernst Simon seine Herkunft. Und vielmehr aus Trotz gegen die eigenen Eltern, denn aus inhärentem Interesse, entstand für einige aus dieser Generation eine neue Wissbegier am eigenen, jedoch völlig fremden Judentum. Leo Löwenthal, das ist auch ein Freund aus Fromms frühen Zeiten, hielt seines Vaters Reaktion daraufhin fest. Es war für ihn eine furchtbare Enttäuschung, dass sein Sohn, den er, der Vater, der getreue Spross der Aufklärung, so fortschrittlich erzogen hatte, nun in diese unsinnigen, mysteriösen und lügenhaften Verstrickungen einer positiven Religion hineingezogen wurde. Was Fromm, und das als einzigen aus dieser Frankfurter Clique wohlgemerkt, von den anderen unterschied, war, dass dieser nicht erst im Zuge pubertärer Anti-Haltung und aufkommenden Identitätsfragen das Judentum suchen und finden musste. Bei ihm war dies stets vorhanden. Und genau das unterschied ihn von seinen Freunden Leo Löwenthal und Ernst Simon, der übrigens auch folgendes Gebet über Erich Fromm erfunden hatte. Über Fromm sagte man sich derzeit: Mach mich wie den Erich Fromm, sodass ich in den Himmel komme. All die verschiedenen jungen Menschen vermochte Rabbiner Nobel durch seine überragende Persönlichkeit aufzufangen. Für die einen galt er als Wegweiser zum Judentum, für den anderen wiederum bot er die Möglichkeit, das eigene, nunmehr als zu eng empfundene orthodoxe Judentum zu öffnen. Er konnte in geradezu hervorragender Art und Weise auf die unterschiedlichen Ansprüche der jungen Intellektuellen reagieren. Und all dies bestärkte er dahingehend, in der modernen Gesellschaft offen als Juden aufzutreten. Und dies war sein Beitrag zur jüdischen Renaissance und führte schlussendlich auch dazu, dass sich ein regelrechter jüdischer Kult, so zumindest beschrieb es Leo Löwenthal, um ihn herum in Frankfurt bildete. Nobel, der zuvor bei dem Neukantianer Hermann Cohen studiert hatte, dem großen jüdischen Philosophen nach Moses Mendelssohn, wurde im Jahre 1910 nach Frankfurt an die Börneplatz-Synagoge berufen. Also da vermuten wir, dass Fromm da eben hingegangen ist. Gleichwohl dieser der Orthodoxie angehörte, unterschied er sich in vielerlei Hinsicht von dem, was Fromm später romantisierend das mittelalterliche Judentum nannte. Nobel gehörte nämlich einer Generation von Juden an, in der die wichtigsten Kämpfe um die religiösen Belange bereits ausgefochten waren. So wurde Nobel im Geiste der Bildungsidee, der sogenannten Torah im Derech Eretz, wie sie symptomatisch für die Neuorthodoxie stand, erzogen. Er war von der Richtigkeit und Notwendigkeit einer Synthese von weltlicher Bildung und jüdischem Religionsgesetz überzeugt. Er galt zwar noch als Rabbiner im alten Sinne, aber die deutschen Rabbiner seiner Zeit nannten ihn lediglich den Philosophen, der in seinen überregional bekannten Predigten nicht nur immer wieder seinen Lieblingsdichter Goethe zitierte, sondern gleichwohl oftmals auch Gedanken seines Lehrers Hermann Cohens einfließen ließ. Nobel identifizierte sich also mit Deutschland, mit dessen Sprache, Kultur und dessen Politik, was übrigens dann später in den Kriegsjahren zu abscheulichen, nationalistischen und kriegsverherrlichenden Predigten führen sollte. Für den jungen, jugendlichen Erich Fromm eröffnete sich durch ihn eine ganz neue Welt. Zwar konnte er problemlos an der orthodoxen Lebensweise festhalten, und ich denke auch, dass alles andere viel zu überstürzt wäre, zugleich aber lernte er durch seinen Lehrer ein Judentum kennen, das den Ansprüchen, die ein junger Mann an die Umwelt richtete, gerecht wurde. Ich denke, dass vor allen Dingen durch Nobel Fromm erfahren hatte, wie man sich trotz des Erhalts der Tradition dennoch weiterentwickeln konnte. Ein Moment, das nur knapp 15 Jahre später hinsichtlich der Psychoanalyse erneut zum Tragen kommen sollte, nämlich als Fromm begann, die orthodoxe freudianische Psychoanalyse zu hinterfragen. Und wer von Ihnen Fromm ein wenig genauer kennt, der weiß auch um die Signifikanz der Frage: Wie ist so etwas möglich? Es ist die Frage, die ihm angesichts der Schrecken des Ersten Weltkrieges das erste Mal aufkam und fortan als Katalysator in ihm wirkte. Die kreativen Kräfte, die es braucht, um dieser Frage adäquat begegnen zu können, liegen meines Erachtens in dem Wirken von Nehemia Anton Nobel. Wo zuvor die Halacha im Zentrum von Fromms Lebensweise stand, wurde diese nun sukzessive durch ein wachsendes Interesse an der Agada, das sind die erzählerischen Texte in der Tora, verdrängt. Doch lassen wir hierzu Fromm selbst nochmal zu Wort kommen. Retrospektiv beschrieb er dies folgendermaßen. Am allermeisten aber bewegten mich die Schriften der Propheten Jesaja, Amos und Hosea, und zwar nicht so sehr wegen ihren Warnungen oder ihren Prophezeiungen des Untergangs, sondern wegen ihrer Verheißung des jüngsten Tages, wo die Völker Pflugscharen aus Schwertern und Winzermessern aus ihren Lanzen schmieden werden, wo die Verheißung galt, man zieht nicht das Schwert, Volk gegen Volk, und übt sich nicht mehr für den Krieg, wo alle Völker Freunde werden, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Im Unterschied zu dem Judentum, wie es vor der Emanzipation war, verband Nobel mit seinem aufgeklärt neuorthodoxen Standpunkt jüdisch-religiöse und deutsch-nationale Werte untrennbar miteinander. Er brachte den Jungen nicht nur seine religiösen und philosophischen Ansichten nahe, gleichzeitig kamen sie durch ihn das erste Mal auch in Kontakt mit dem Zionismus. Ein Thema, auf das ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Allen voran aber beeindruckte Nobel durch seine Lebensweise. Nicht nur, dass er hervorragend predigte, im Gegensatz zu vielen anderen lebte er auch das, was er von der Kanzel herab sagte. Im Kern traf Fromm hinsichtlich Nobel bereits in diesen frühen Jahren auf einen Lehrer, der ein humanistisches Ideal vertrat, das sein Schüler noch in späteren Jahren für so wichtig erachten sollte. Denn im Vergleich zu den vielen anderen untereinander stets kampfeslustigen Rabbinern des 19. Jahrhunderts, scheute Nobel nicht, das Gemeinsame zu fokussieren, auch wenn er gleichwohl darauf bestand, die eigenen Grenzen nicht aufzugeben. Die jüdische Orthodoxie schien bei Nobel zweitrangig gewesen zu sein. Zuvorderst stand die Aufgeschlossenheit hinsichtlich anderer Themen und Fragestellungen, auf die die Religion alleine keine hinreichenden Antworten liefern konnten. Er ließ uns in die Seele des Judentums schauen, schrieb Fromm in einem anonym verfassten Nachrufe zum frühen Tode Nobels im Jahre 1922. Aber nicht das war es, was uns zwang, dass er wusste, sondern dies, dass er lebte, was er sagte, und nur das sagte, was er lebte. Er lehrte, dass das Wissen um die Wirklichkeit der Urgrund jüdischen Volkstums ist, und man sah ihm an, dass er dieses Wissen lebte. Sein Strahlen war Gewissheit, er war ein Dichter, und deshalb konnte er uns verstehen lassen, dass die Wege der Tora Wege der Schönheit sind. Er lehrte die Liebe als das Band des Volkes, und wir verstanden, weil er uns liebte. In Demut rief er nach Propheten, und wir rufen in Trauer nach dem Führer. Durch Nobels Aufgeschlossenheit kam Fromm, wie gesagt, auch in Kontakt mit dem Zionismus. Und zu diesem Thema gilt es gleich zu Beginn etwas richtig zu stellen, beziehungsweise zwingt uns Fromms Biografie hier genau zu differenzieren. Sein Verhältnis zum Zionismus und später dann auch zum Staat Israel wurde mit zunehmendem Alter immer angespannter und vor allen Dingen dann, als er begann, sich in der amerikanischen Friedensbewegung zu engagieren. Seine Töne wurden sukzessive kritischer und nahmen im Verlauf der 1970er Jahre teilweise auch antizionistische Färbungen an. Früher hingegen hat er sich jedoch stark in der zionistischen Bewegung engagiert. Zu sagen, dass Fromm kein Zionist war, stimmt also nur bedingt, und zwar nämlich dann, wenn man seine Jugendjahre ausklammert. Denn unmittelbar nach seinem Abitur im Jahre 1918 schloss er sich einer zionistischen Studentenverbindung an. Gerade die Generation, die wie Fromm um die Jahrhundertwende geboren wurde, hatte es mit einer ganz anderen Sozialisation zu tun, wie zuvor noch ihre Eltern. Was sie prägte, war zum einen der Verfall des Kaiserreichs, zum anderen der Erste Weltkrieg sowie der sich verändernde und rabiater werdende Antisemitismus. Und erwähnt sei an dieser Stelle lediglich die sogenannte Judenzählung im Deutschen Heer im Jahre 1916. Auch Fromm nimmt später immer wieder auf den Ersten Weltkrieg Bezug und beschreibt, wie sehr ihn dieser geprägt hatte. Aus eben dieser Erfahrung entsprang für ihn die zentrale und bereits erwähnte Frage, wie so etwas möglich sei. Anders als die nichtjüdischen Studentenverbindungen und Vereine zeichnete sich die jüdischen Verbände insbesondere dadurch aus, dass sie ein neues jüdisches Bewusstsein schaffen wollten und im Zuge dessen auch einen neuen jüdischen Menschen. Damit entsprachen sie der bereits erwähnten jüdischen Renaissance. Und viele dieser Vereinigungen waren eifrig dabei, ein neues Bild des Juden zu konstruieren. Weg vom Stereotyp des kränklichen Ghettojuden hin zum starken Mann, der es unter anderem zum starken Menschen, sorry. Der es unter anderem vermochte, ein Land aufzubauen und dieses im Zweifelsfalle auch zu verteidigen. Das war die Geburt des sogenannten Muskeljuden. Das war wirklich so. Die Programme der Verbände gingen jedoch weit auseinander und nicht alle schlossen das Bild eines starken Juden mit ein. Einig waren sie sich hingegen in dem Kampf gegen die Assimilationstendenzen der Eltern sowie gegen deren Wilhelminismus. Im Zuge dieser entstandenen Vereinigungen trat nun der junge Erich Fromm das erste Mal öffentlich, intellektuell als Zionist in Erscheinung. Und er schrieb: In diesem höchsten Augenblick, in diesem Augenblick höchster Gefahr entstand der Retter im Zionismus. Zionismus ist keine Theorie und keine Anschauung. Er ist Leben, Einstellung, Formung. Er ist die Revolution jüdischen Volkes, das plötzlich von der Erkenntnis durchschauert wurde, dass es zugrunde gehen müsse, wenn es sich nicht machtvoll zu neuer Tat aufraffe und erkannte, dass es jetzt nicht auf Theorien ankommt, sondern allein auf frische Leben, Aktivität. Ja, auch diese Worte gehören zu Fromm. Man mag es kaum glauben, gell? Zwischen den Jahren 1918 und 1922, also unmittelbar nach dem Abitur und während seiner Studienzeit, finden sich Veröffentlichungen seines zionistischen Engagements. Und welch signifikanten Stellenwert dieses dieser in seinem Leben eingenommen hatte, zeigt, das denke ich, dieses Zitat ja deutlich. Also ganz im zionistischen Lifestyle wollte er dennoch nicht aufgehen. Denn auch in dieser Zeit lebte er nach wie vor noch streng orthodox. Und er selbst bezeichnete sich so wörtlich als einen gesetzestreuen Zionisten. Er fühlte sich also dem religiösen Lager zugehörig, wie auch dem zionistischen. Die Verbindung dieser beiden Weltanschauungen zeigt einmal mehr, wie sehr er sich in jener Zeit noch Nobel verbunden fühlte. Symbolträchtiger Ausdruck der Wiederzuwendung der jugendlichen Intellektuellen zu ihren jüdischen Traditionen wurde neben dem Zionismus jedoch auch das Freie Jüdische Lehrhaus in Frankfurt, das sicherlich dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Die Zeit rennt uns leider so ein bisschen davon, sodass ich dieses Kapitel nur streifen werde. Für Fromm aber, und deswegen erwähne ich es, ist das Lehrhaus insofern spannend, als es einmal mehr zeigt, dass er aus den eng gefassten Grenzen der Orthodoxie ausgerissen ist. Ins Leben gerufen wurde die Gesellschaft für jüdische Volksbildung, aus dem im Jahre 1920 dann das Freie Jüdische Lehrhaus hervorgehen sollte, von Georg Salzberger, dem Gemeinderabbiner der neu gegründeten, Achtung, liberalen Synagoge. Das Konzept war es, über die eigenen religiösen Grenzen hinaus gemeinsam zu lernen und zu lehren. Lernende und Lehrende wechselten sich ab. Das Lernen stand im Vordergrund und nicht die religiöse Ausrichtung. Und dieses Konzept schien aufzugehen. Relativ schnell etablierte sich das Lehrhaus in der akademischen Landschaft Frankfurts und stellte eine Bereicherung neben den philosophischen Kreisen um Nobel, dem Fromm ja bereits angehörte, den verschiedenen Talmudschulen, also den Yeshivot, und anderen jüdischen Einrichtungen dar. Es stand und steht noch heute für die Blüte der Frankfurter jüdischen Intelligenz hier in dieser Zeit. Der intellektuelle Kopf war ganz ohne Frage Rosenzweig und neben ihm wirkten im Lehrhaus aber noch bereits der bereits erwähnte Martin Buber sowie der große Rabbiner des 20. Jahrhunderts Leo Beck. Aber auch Personen, die aus dem Rahmen einer diesen rein jüdischen Studien fielen, gehörten dazu. So zum Beispiel der spätere Literatur-Nobelpreisträger Samuel Agnon oder die Feministin Bertha Pappenheim, auch bekannt unter Anna O., aus einer der Fallgeschichten aus den Studien zur Hysterie von Freud und Breuer. Welche Rolle hierbei Fromm genau eingenommen hatte, ist umstritten. Fest steht aber, dass er dort in diesem Lehrhaus Kurse gegeben hatte und für einige Semester dort durchaus auch zum Inner Circle dazugezählt werden konnte. Ehe wir mit Fromm zusammen von Frankfurt nach der Studentenstadt Heidelberg ziehen, halten wir in wenigen Worten noch einmal fest, wie dessen religiöse Entwicklung bis hierhin vonstatten ging. Zwar hielt dieser in seiner Frankfurter Zeit stets an der orthodoxen Lebensweise fest, das jüdische Religionsgesetz prägte seinen Alltag, aber dennoch haben wir gesehen, dass sein intellektuell-religiöser Horizont sich stark veränderte. Fast schon wie ein Klimax, will ich sagen. Aufgewachsen und sozialisiert wurde er in der Altorthodoxie, repräsentiert durch seinen Urgroßvater. Im zweiten Schritt begegnete er dann Nehemia Anton Nobel, einem Anhänger der Neuorthodoxie, der ihn nicht nur philosophisch schulte, sondern durch den er außerdem auch zum Zionismus fand. Und durch Rabbiner Georg Salzberger hatte er sogar engen Kontakt mit dem Reformjudentum. Wenn man also bedenkt, dass Fromm sich später meistens oder einzig auf dieses mittelalterliche Judentum bezieht, ist diese eben dargestellte Vielfalt doch schon ganz schön beträchtlich. Beachtlich. Über die innerjüdischen Strömungen hinweg symbolisierte das Lehrhaus mehr als alles andere die Begeisterung junger Intellektueller für die traditionellen jüdischen Wissensbestände. Und in dem Maße, wie das Interesse am Lernen zunahm, entwickelte sich auch eine Aufgeschlossenheit und wachsende Begeisterung für etwas, was bisweilen in meinem Vortrag mit noch keinem Worte benannt worden ist, aber maßgeblich prägend für die Entwicklungen der jüdischen Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Ich meine, die Lebensformen und Traditionen des sogenannten Ostjudentums. Die durch die Elterngeneration mit ihren meist elitären und großbürgerlichem Habitus geprägte Geringschätzung diesem gegenüber wandelte sich in den Jahren um den Ersten Weltkrieg bei der Jugend in einen regelrechten Ostjudenkult. Diese Entdeckung, die Teil dessen war, was ich anfangs Renaissance genannt habe, wird heute am meisten mit der Person Martin Buber assoziiert, der Werke veröffentlichte, in denen er die alten Geschichten, Märchen und jüdischen Mythen neu erzählte, um auf diese Weise der Jugend ein authentisches Judentum näher zu bringen. Das Ostjudentum erhob sich sukzessive zum wirkungsmächtigen Antagonisten des von den Eltern vorgelebten säkularen Judentums oder bürgerlichen Judentums. Eine Person, die genau dieses unverfälschte Judentum widerspiegelte, war der 1907 aus Russland kommende Rabbiner Salman Baruch Rabinkow. Er verkörperte das Lernen, das die Jugendlichen ja bereits aus dem Lehrhaus kannten, sowie das Ostjudentum in einer für die deutschen Verhältnisse völlig untypischen Art und Weise. Rabinkow war nämlich ein Chassid. Er hat in einer berühmten Yeshiva studiert, also so nennt man ja diese Talmudschulen, und er war weltlichem Wissen zugeneigt. Er war Rabbiner, lehnte es aber ab, als ein solcher zu amtieren. Er lebte streng orthodox und sympathisierte mit philosophischen Freidenkern, zionistischen Aktivisten und sozialistischen Revolutionären. Er repräsentierte also par excellence das, wonach die Jugendlichen gesucht hatten. Ein Querdenker durch und durch und dennoch authentisch und orthodox. Und man kann von Glück sagen, dass dieser in Heidelberg ansässig war, jener Stadt, in die Fromm zum Sommersemester 1919 zum Studieren zog. Folgen wir also Fromm nach Heidelberg. Dort schrieb er sich am 6. Mai ein. Ich weiß nicht, ob er damals schon gewusst hatte, dass das Freuds Geburtstag war, aber es ist schon ganz schön bezeichnend, gell? Ist auch mein Geburtstag. Zwar führte Fromm sein bereits in Frankfurt angefangenes Jurastudium dort für kurze Zeit fort, doch fing er offensichtlich sehr schnell an, die Studentenstadt zu schnuppern, also die Luft der Studentenstadt zu schnuppern und sich dementsprechend in alle Richtungen umzuschauen. Aber wer kennt das nicht, gell? Neben seinen Jura-Vorlesungen besuchte er Veranstaltungen der Nationalökonomie, was heute der Soziologie entsprechen würde. Und besonders im Hinblick auf seine Doktorarbeit wird die Soziologie noch von besonderer Relevanz sein. Er lernte hier auch seinen, so wörtlich, wichtigsten nicht-jüdischen Lehrer kennen, Alfred Weber, den Bruder von Max Weber, der später auch sein Doktorvater werden sollte. Noch bis zum Tode Nobels stellte wahrscheinlich aber noch Frankfurt den Lebensmittelpunkt von Fromm dar. Dort lebten seine Eltern, ein Aspekt, der bei einem Einzelkind sicher nicht unerheblich ist, und insbesondere aus der Sicht der Mutter, aber das ist eine andere Geschichte. Dort waren noch seine Freunde und dort befand sich ja noch nach wie vor das jüdische Lehrhaus, beziehungsweise das erst ja ein Jahr später gegründet werden sollte. Das heißt, dass er sich noch mit Sicherheit wöchentlich auf den Weg nach Frankfurt gemacht haben musste. Nach dem Tode Nobels und durch diesen Tapetenwechsel kam dann aber ein neuer Mensch in Fromms Leben, eben dieser Rabinkow. Bei Rabinkow fing Fromm nun an, so gut wie täglich für mehrere Stunden zu studieren. Der Kreis um diesen war ähnlich prominent wie zuvor auch die Protagonisten aus dem Lehrhaus. Jedoch unterscheiden sich die Charakteristika in zweierlei Hinsicht entscheidend. Zum einen waren die Schüler Rabinkows wesentlich politischer und teilweise auch revolutionärer. So wurde beispielsweise Isaac Steinberg später unter Lenin Justizminister, Nachum Goldmann war der Gründer des jüdischen Volkskongresses und Salman Shazar wurde der dritte Präsident Israels. Zum anderen aber, und das ist für uns wichtig, kamen die Schüler bereits mit einem jüdischen Bewusstsein zu Rabinkow und mussten sich dieses nicht erst aneignen, wie zuvor die Schüler im Lehrhaus und später bei Nobel und dann später auch im Lehrhaus. Die Motivation bestand also nicht aus dieser Tshuva, aus dieser Rückkehrbewegung, wie es heißt. Die meisten Schüler stammten aus einem Elternhaus, in dem das Judentum noch eine wichtige Rolle eingenommen hatte. Die Rebellion war also nicht das Judentum an sich. Vielmehr bestand diese in der Art des Judentums, nämlich im Chassidismus, wie er von Rabinkow gelebt und repräsentiert wurde. Damit schafften die Schüler es, ihr eigenes Milieu zu verlassen, ohne aber dabei mit ihm zu brechen. Viele deutsche neuorthodoxe Juden waren ängstlich darum bemüht, die Religionsgesetze zu konservieren, aber sie waren nicht darauf bedacht, diese auch mit Leben auszufüllen. Und deswegen verkamen diese dann oft zu hohlen Äußerlichkeiten. Noch wenige Jahre zuvor legte die jüdische Geschichtsschreibung in der Person von Heinrich Grätz einen Schwerpunkt auf die Dichotomie zwischen der jüdischen Aufklärung bzw. dem Judentum per se und dem Chassidismus. Letzterer, so Grätz, sei eine Sekte und im Kern völlig unvernünftig. Und auf diese Weise diffamierte er nicht ins Bild der Wissenschaft des Judentums passende jüdischen Strömungen wie eben den Chassidismus. Erst durch Buber wurde dieser unter den jungen Jüdinnen und Juden wieder populär. Rabinkow hingegen lebte ein Judentum, das von Authentizität nur so spross. Er war durch und durch von dem Geist des Chassidismus durchdrungen und lebte ein Leben, das viele seiner Schüler schwer beeindruckte. Fromm, der bei Rabinkow ja studierte, beschrieb diesen später mit seinem klassischen Dualismus. He was a man without titles, without positions, without a craving for prestige or recognition, a man for whom life was entirely the process of being and not that of having. Seine Schüler haben in ihm einen Lehrer gefunden, der das Ideal des Gelehrten genauso erfüllte wie der Wunsch nach einem authentischen Judentum. Doch was war das eigentlich für ein Chassidismus, den er lebte? Also prinzipiell ist hier zu sagen, dass diese eine Strömung innerhalb der jüdischen Mystik darstellt, dessen Wurzeln im 18. Jahrhundert in Osteuropa liegen. Im Kern ist der Chassidismus eine radikale Kritik an den alten rabbinischen Autoritäten, den sogenannten Mitnagdim, die nämlich bisher die alleinige Deutungshoheit der Schriften genossen hatten. Der Chassidismus hingegen verkörpert eher ein individualistisches Prinzip in der Form einer religiösen Erfahrung, die eben nicht durch permanentes Studium erlangt wird. Das ist auch so ähnlich wie das Motto unserer Hochschule, Via Gita Bo Yomam Velayla, du sollst darüber sinnen Tag und Nacht. Viele von Ihnen wird wahrscheinlich Jura Feitmann etwas sagen, dem großen Klarinettisten, der neben der Filmmusik für Schindlers Liste insbesondere auch für seine Interpretationen der chassidischen Lieder berühmt wurde, die uns so sehr berühren und fühlen lassen. Und selbst als Fromm alt war und den Schabbat schon längst nicht mehr beging, lud er dennoch am Freitagabend oft Freunde ein und sang leidenschaftlich mit ihnen chassidische Lieder. Ähnlich wie zuvor Nobel die jüdisch-religiösen mit den deutsch-nationalen Werten miteinander verband, erkannte Rabinkow, wie wichtig Religion für die Gesellschaft als Ganzes sowie für die Erziehung des Einzelnen ist bzw. sein kann. Rabinkow verband dementsprechend Religion mit soziologischer Weitsicht, die Philosophie und Psychologie mit einschloss. He indeed combined Torah and Derech Eretz traditional learning with modern culture. But this modern culture was not that of the 19th or 20th century middle class of Central Europe. It was rather the culture of protest, as it was expressed by the radical Russian intelligentsia. In seiner Lehre liegen schlussendlich die Wurzeln dessen, was 40 Jahre später in dem Buch »Ihr werdet sein wie Gott« von Fromm als radikaler Humanismus dargestellt worden ist und für dessen Ausübung eigentlich dann auch gar kein Gott mehr gebraucht wird. Diese Erkenntnis hatte Fromm nicht alleine. Er brachte diese aber als einziger von Rabinkows Schülern in theoretischer Form zu Papier. Die anderen, obwohl diese ja im Judentum gefestigt waren, verließen ähnlich wie Fromm früher oder später den Weg der jüdischen Observanz und wurden große Akteure in dem, was sie taten. Die meisten zumindest. Somit haben wahrscheinlich auch sie den Kern des radikalen Humanismus erkannt und gelebt. Wo die Schüler von Nobel und im Lehrhaus das Judentum fanden und sich diesem zuwendeten, geschah dies bei Rabinkow vice versa. Bei ihm lernten die Schüler ein neues, ganz eigenes Judentum kennen, das in letzter Konsequenz nicht mehr an eine Religion bzw. partikularistische Lebensführung gebunden war. Rabinkow war also kein Vertreter des klassischen Chassidismus, sondern brachte seinen Schülern eine idealisierte, oder wenn man so will, seine eigenen Deutung des Chassidismus näher. Wie groß der Einfluss von Rabinkow war, sieht man jedoch nicht nur implizit in der Kontinuität bestimmter jüdischer Facetten in Fromms späterem Leben, sondern auch ganz explizit an seiner Doktorarbeit. Offiziell wurde, wie ja bereits gesagt, diese von Alfred Weber betreut. Doch da Rabinkow und Weber einander kannten und Weber anscheinend stark von Rabinkow beeindruckt gewesen sein soll, gehe ich indes davon aus, dass Rabinkow der eigentliche Betreuer war. Und diese dreht sich die Doktorarbeit dreht sich um die Handhabe des jüdischen Gesetzes und welche Rolle dieses über die Zeit hinweg in drei unterschiedlichen jüdischen Strömungen eingenommen hatte: dem Karaitum, dem Reformjudentum sowie dem Chassidismus. Was genau diese drei Strömungen charakterisiert, würde uns zu weit wegführen. Aber ein gemeinsames Moment ist nämlich wichtig und deswegen erwähne ich es. Alle drei Strömungen können nämlich in ihrer jeweiligen Epoche als Erneuerungsformen in Bezug auf den Mainstream angesehen werden. Die Karea, die sich ca. 800 nach der Zeitwende als Reaktion auf den sich gefestigten Rabbinismus entwickelten, den Chassidismus, wie gesagt, als Gegenbewegung zu den Mitnagdim und das Reformjudentum, das nicht nur die verkrusteten Strukturen aufbrechen wollte, sondern sich zudem auch Bürgerlichkeit auf die Flaggen schrieb. Nun, es ist nicht überraschend, wenn ich Ihnen sage, dass der Wettstreit eindeutig vom Chassidismus gewonnen wurde. Dieser nämlich könne durch die dynamische Handhabe der Halacha, nicht nur als eine religiöse Erneuerung gegenüber dem statisch gewordenen Judentum betrachtet werden, so Fromm, sondern der Chassidismus beinhaltet zudem auch die Möglichkeit, die Menschen zu einer grundsätzlich, so wörtlich, antikapitalistischen Haltung zu erziehen. Die Reform hingegen sei ohne Rückgrat und repräsentiere lediglich die bürgerlich-kapitalistische Grundhaltung der protestantischen Hegemonie à la Max Weber und sei daher abzulehnen. Die neuen Rabbiner versuchten, ihre Situation zu meistern, indem sie sozusagen die Grenzpfähle des Judentums in die Hand nahmen und mit ihnen dem Judentum davonlaufenden jüdischen Bürgern nachrannten. Sobald dieses einmal stehen blieb und sie es eingeholt hatten, steckten sie dann die Grenzpfähle rasch wieder in den Boden. Auf diese Weise konnten sie ihren Auftraggebern erklären, sie stünden auf jüdischem Boden, ohne sehen zu müssen, dass sie nicht die geistigen Führer waren, sondern die von der wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Judenheit geführten. Fassen wir also zusammen. Wir haben uns eingangs gefragt, wie das Leben des jungen Fromm in den Jahren aussah, in denen er jüdisch observant lebte und wie und durch wen diese Jahre geprägt wurden. Er selbst behauptete ja, dass es eine mittelalterliche Welt gewesen sei. Ich hoffe deutlich gemacht zu haben, dass das so nicht stimmt. Statt diesem einem Judentum ist er in den 26 Jahren seiner Observanz diversen Judentümern begegnet. Er wurde zwar durch seine Familie geprägt, die Autorität seines Urgroßvaters war ja noch bis in seine Zeit spürbar, doch mindestens ebenso wichtig waren seine beiden Lehrer, Rabbiner Dr. Nahemia Anton Nobel und Rabbiner Salman Baruch Rabinkow. Durch ihr Leben und ihre Lehre konnten beide, aber vor allen Dingen Rabinkow, Erich Fromm etwas mitgeben, das er sich bewahrte, auch nachdem er mit der Observanz brach und von dem er ein Leben lang zehrte. Am Schluss nun möchte ich Ihnen die Anekdote erzählen, auf welche Weise, aber vor allen Dingen zu welchem Zeitpunkt Fromm mit seinem orthodoxen Leben aufhörte. Mitte der 1920er Jahre lernte Fromm die Psychoanalyse kennen, die ihn mehr und mehr in den Bann riss. Ähnlich begeistert von dieser und ebenso jüdisch-orthodox verwurzelt wie Fromm war auch Frieda Reichmann. Sie kannten sich noch einander aus dem Frankfurter Lehrhaus. Beide beschlossen, da die Gemeinsamkeiten ja offensichtlich frappierend waren, ein Therapeutikum für jüdische Menschen zu eröffnen. Das heißt, wo sie behandelt werden konnten und gleichzeitig nach den orthodoxen Lebensregeln leben konnten. Naja, und es war schon wieder Gershom Scholem, der in seiner Autobiografie abfällig darüber schrieb, indem er dieses Therapeutikum nun in ein Thora-Poetikum umbenannte, dieser Stinkstiefel. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Beide hatten relativ schnell eine Affäre und entschlossen dann auch zu heiraten. Das war im Jahre 1926. Das Therapeutikum lief gut und sie analysierten sogar Rabinkow. Und da merkten sie irgendwann, dass Psychoanalyse und Judentum nicht so recht zusammengehen wollten. Das hat ja auch schon Freud gemerkt, gell? An Pessach, dem Fest, an dem man den Auszug aus Ägypten und demnach auch das Ende der Sklaverei feierte, und wo man, in Erinnerung daran, weil es ja damals so schnell gehen musste, keine gesäuerten Brote essen darf, gingen also beide spazieren und bissen, man mag es kaum glauben, Dafke an Pessach in ein Brot. Frieda Reichmann, die jetzt ja Frieda Fromm Reichmann hieß, sagte schlicht darauf, Zitat, wir konnten es wegen der Leute nicht zu Hause tun, die sich ja auf uns verließen. Ob die Geschichte so wirklich stimmt, vermag ich nicht zu sagen. Das, denke ich, ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr der Schritt, den die beiden damit vollzogen hatten. Als Bruch ist der Biss ins Brot Dafke an Pessach nicht zu verstehen. Er ist, und davon bin ich überzeugt, die logische Konsequenz dessen, was sich bei Fromm angebahnt hat. Er selbst hat sich ja jederzeit in der jüdischen Traditionskette stehend betrachtet und so muss dann auch dieses Ereignis verstanden werden. Es ist der erste Schritt in die Universalität, wie er sie von Rabinkow vorgelebt bekam und wie er diese in seinem späteren Leben weiter theoretisch untermauerte. Quasi ein Judentum, das keiner Gesetze mehr bedurfte und in der Universalität aufging. 1926 also vollzog Fromm das Gegenteil von Tschuwa. Es war nicht die Rückkehrbewegung hin zum Judentum, wie es seine Freunde damals vollzogen hatten. Bei ihm war es die Yatza, das quasi Heraustreten. Er trat aus der Partikularität des Judentums heraus in die Universalität seines späteren radikalen Humanismus. Vielen Dank.